Nein, es ist noch nicht Weihnachten, aber weiß jemand, wie viele Tage noch bis Weihnachten? Die Kinder sind alle weg, die wissen das bestimmt schon. Grob geschätzt, ein Monat und ein paar zerquetschte, eine Woche noch. 30 Tage vielleicht? Mehr, ne? Ich habe auch nicht gezählt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle erwachsen sind. Wir wünschen uns zwar frohe Weihnachten, aber ich glaube, so richtig freuen auf Weihnachten. Naja, oder? Ich hoffe doch, oder? Wer freut sich auf Weihnachten? Doch, alle freuen sich auf Weihnachten. Das ist doch gut, ja. Und ich hoffe, dass wir uns alle auch schon auf Weihnachten vorbereiten, dass Weihnachten wirklich auch ein frohes Fest wird. Ich denke, das soll ja nicht nur eine leere Floskel sein, ja, dass man sich frohe Weihnachten wünscht, soll ja auch wirklich dann eine freudige Bescherung geben. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, wer eigentlich glücklicher ist an Weihnachten, gerade wenn es um die Bescherung geht, ja, ob das die Kinder sind, die sich endlich freuen, wieder mal was geschenkt zu bekommen und vielleicht sogar damit überhäuft zu werden und vielleicht sogar gar nicht mehr zu wissen, was sie mit all diesen ganzen Freuden dann machen sollen, oder die Eltern und Großeltern vielleicht noch mehr, die sich vielleicht freuen über die frohen Kinder und dass sie ihr Geschenk hoffentlich gut und freudig auch angenommen und angekommen ist. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber ich denke dann so an ein Zitat, das kommt ja auch aus der Bibel, wird manchmal ein bisschen falsch verstanden, aber da heißt es, geben ist seliger als nehmen, ja, manchmal ist es ja auch so, dass die Eltern sich vielleicht noch viel mehr freuen als die Kinder. Ich kann mich noch erinnern an ein Weihnachten, ich glaube, Amy war ein Jahr alt oder so, da sind wir dann zu Weihnachten halt nach Porto Westfalica zu meinen Eltern gefahren und haben dann mit denen gefeiert. Und weil sie halt die erste Enkelin war und die erste Nichte, da wurde sie so zugeschüttet mit allen möglichen teuren Geschenken. Und so viel darf ich verraten. Das erste Geschenk, das sie bekommen hat, war ja die Weihnachtstüte hier im Gottesdienst, ne? Und das war ihr Weihnachtsgeschenk. Das war mehr als genug für Amy. Und als dann die ganzen teuren Geschenke von Oma und Opa kamen und von Tante und Onkel und alles biebte und leuchtete und machte Geräusche, um die Aufmerksamkeit zu erlangen, saß dann die Tüte und das war ihr Weihnachtsgeschenk. Und ich glaube, die stand das erste um sie und und die Eltern und Großeltern waren natürlich dann ein bisschen enttäuscht, dass Amy sich nicht so sehr gefreut hat über all diese ganzen schönen Geschenke. Es war ein bisschen zu viel. Wir haben seitdem immer versucht, das irgendwie ein bisschen besser zu regeln. Manchmal besser gelingt uns das besser, manchmal nicht, dass Kinder da sich auch noch freuen können über die Geschenke und die Großeltern hoffentlich auch über die frohen Kinder. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist, aber wir haben ja heute die Predigtserie über den Philipperbrief, werden wir zum Abschluss bringen, in Kapitel 4, dass Freude ein roter Faden ist, der durch diesen Brief durchgeht. Und das überrascht erst einmal, weil, ihr erinnert euch wahrscheinlich, der Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Also eigentlich keine besonders freudige Situation. Er ist im Gefängnis, weil er glaubt und das verkündigt hat. Und er wartet noch auf seinen Gerichtstermin beim Kaiser, ist sich irgendwie innerlich ruhig und sicher, dass das alles gut gehen wird und dass der Kaiser verstehen wird, dass er nichts des Todes oder des Verbrechens Schuldiges getan hat und hat auch gewisse Freiheiten, aber er sitzt eben im Gefängnis und er schreibt an die Philipper, die auch keine sehr leichte Zeit haben. Wir hatten ja schon einmal, ich glaube in Kapitel 3, über die besonders schwere Erkrankung von Epaphroditus gesprochen, der ja aus Philippi gekommen war, und um Paulus zu dienen. Und auch für die war das keine leichte Zeit. Und trotzdem ist die Freude so ein roter Faden. Vielleicht mögt ihr zu Hause nochmal durch diesen Brief blättern und das nochmal entdecken, aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Eben Paulus drückt seine Freude aus über die Philipper gleich zu Anfang des Kapitels. Ja, ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen, sagt er, gleich in Kapitel 1, Vers 4 und dann weiter im Kapitel 1, 18 und 19 nochmal deutlich, Paulus freut sich über das Evangelium, freut sich, dass das Evangelium Verbreitung findet. Er freut sich sogar darüber, dass das Evangelium Verbreitung findet, durch Menschen, die vielleicht keine guten Absichten sogar dahinter haben, die vielleicht hinterhältige oder böswillige, selbstsüchtige Zwecke damit verfolgen, das Evangelium zu verkündigen. Und er freut sich trotzdem darüber, dass das Evangelium eben weitergetragen wird. Er freut sich über die Hingabe und die Leidenschaft und die Einheit der Gemeinde in Philippi. Er freut sich über die Beziehung, die die Philipper mit Gott haben und zueinander haben in Kapitel 3. Und dann gipfelt das Ganze natürlich das, was wir das letzte Mal in Kapitel 4, Vers 4 gelesen haben, wo er dann ganz deutlich wird und sagt, freut euch im Herrn. Ich sage nochmal, freut euch. Ja, so ein Befehl zur Freude. Die Freude eben über die Erlösung in Jesus Christus, die Freude und die Hoffnung, dass wir einmal in Ewigkeit bei Gott sein werden. Und dann kommt er zum Schluss, und das möchte ich mit euch lesen, in Kapitel 4 von Vers 10 bis zum Ende. Das bitte auf, Philipperbrief, Kapitel 4 von Vers 10 bis zum Ende. Dort schreibt er dann, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch, spricht hier an die Philipper, wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt war. Eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder meiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr Philipper die einzigen, die mich finanziell unterstützen, als ich euch die Botschaft brachte und dann von Mazedonien aus weiter reiste. Keine andere Gemeinde hat das getan. Selbst als ich in Thessalonik war, habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn oder die Frucht für eure Freundlichkeit bekommt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche, ja sogar mehr als nötig. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. So soll nun Gott, unser Vater, für immer und ewig geehrt werden. Amen. Ich grüße alle bei euch, die Jesus Christus nachfolgen. Wörtlich alle Heiligen in Jesus Christus. Die Brüder, die hier bei mir sind, lassen euch ebenfalls grüßen und auch alle anderen Gläubigen hier senden euch Grüße, besonders die, die im kaiserlichen Palast arbeiten. Ich wünsche euch die Gnade von unserem Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich denke, ein ganz, ganz großes Thema oder Frage, die hier über diesem Text schwebt, wie entsteht echte Freude? Wie entsteht mitten im Gefängnis, mitten in einer schweren Situation, mitten zwischen all dem Leid und den großen Herausforderungen und Anfechtungen, wie entsteht da so eine Freude, die so überschwänglich ist, ja, die wir uns ja auch gerne zu Weihnachten vielleicht oder natürlich auch für jeden Tag des Jahres gerne wünschen, ja, eine Freude, die einfach von Herzen kommt. Wo ist das Geheimnis von Paulus, dass er in der grauen Zelle des Gefängnisses so etwas aufschreiben kann und so eine Freude ausdrücken kann? Wo ist das Geheimnis, wo ist das Rezept für ein frohes Fest? Und mir scheint es hier zwei Dinge zu geben. Man könnte vielleicht sagen, wenn wir im Bild des Rezeptes bleiben, zwei Zutaten, die Paulus hier in diesem Text deutlich werden lässt. Für echte Freude, damit echte Freude entstehen kann. Paulus, er kommt ja hier zum Schluss des Briefes, zum eigentlichen Anlass seines Briefes, ja, warum er schreibt. So, jetzt funktioniert das hier nicht. Einmal weiterklicken, so jetzt. Oh, ja, dankeschön. Er kommt zum Anlass des Briefes und das ist schon überraschend, dass er ganz zum Schluss erst darauf zu sprechen kommt, aber der Anlass des Briefes ist eigentlich, ein Dankeschön zu sagen für die Spende, die die Gemeinde in Philippi für ihn gesammelt hat und durch den Epaphroditus nun überbracht hat. Hat sich ja vielleicht auch schon gefragt, ja, was macht der Epaphroditus eigentlich da und wieso kommt er? Kommt er nur dem Paulus zu helfen? Und ja, er kommt dem Paulus zu helfen, persönlich zu dienen, aber eben auch, um diese Spende zu überbringen. Wir sehen hier keine Summe, aber das scheint auf jeden Fall genug zu sein, dass der Paulus sagt, ich bin jetzt erstmal versorgt für eine überschaubare Zeit. Und Paulus betont dann auch wieder, in 15 und 16 zum Beispiel, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass sie ihm so finanziell auch in seinem Dienst unterstützen. Und er betont auch, dass sie das erstens nicht nur immer wieder getan haben, sondern dass sie auch nicht nur das gegeben haben, was sie übrig hatten, sondern dass sie wirklich Opfer gebracht haben, um Paulus zu dienen und zu unterstützen, damit eben das Evangelium von Jesus Christus hinausgetragen werden kann in diese Welt. Und im zweiten Korintherbrief zum Beispiel, da erwähnt Paulus nicht direkt die Philippa, aber die Gemeinde in Mazedonien, wozu ja die Philippa auch gehörten, und sagt, dass sie sogar über ihr Vermögen hinaus ihn unterstützt haben. Das heißt, sie haben gegeben, sodass es wirklich wehgetan hat. Und wir finden davon auch hier eine Bemerkung, nämlich in Vers 19, wo deutlich wird, ja, dass Paulus sagt, also ihr habt jetzt so viel gegeben und ich bin mir sicher, Gott, er wird euch quasi in seinem Reichtum das, was euch jetzt quasi fehlt, ja, ersetzen und euch geben. Also da merkt man, sie haben wirklich, wirklich von Herzen und überschwänglich dem Paulus gedient. Und Paulus, er ist wirklich dankbar dafür. Er lobt die Gemeinde, er freut sich für ihren Einsatz. Ich denke, das war für Paulus sicherlich so vielleicht wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, ja? Wenn man ein ganz, ganz großes Geschenk bekommt, wofür man wirklich von ganzem Herzen dankbar ist, ja? Wo die Augen anfangen zu leuchten, wo man vielleicht vorher sich lange Sorgen gemacht hat, Gedanken gemacht hat, wie wird das werden, wie komme ich hier nochmal raus, ja? Wird das alles klappen und dann eben diese wunderbare Bestätigung, ja, Gott, er sorgt sich und es kommt eben dieses ganz, ganz große Geschenk. Ich denke da immer an die Kinder, die sich vielleicht lange, lange auf ein Geschenk gewartet haben und gehofft haben, wird es diesmal klappen? Ist es nicht vielleicht ein bisschen zu groß, das Geschenk? Vielleicht ein bisschen zu teuer, ja? Und sie würden es so gerne haben, ich weiß es nicht, ja, vielleicht eine Puppe oder ein Auto, ich weiß nicht, was im Einzelnen sich da vielleicht Kinder so wünschen mögen. Und am Ende, es ist wirklich da. Das Geschenk ist da und sie können endlich mit diesem Spielzeug spielen. Vielleicht so in diese Richtung klingt hier die Freude von Paulus. Und ich habe mich gefragt, das ist doch eigentlich eher ein bisschen verwunderlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja? Aber ich merke mir, also als ich ein Kind war, da konnte ich mich über Weihnachtsgeschenke so richtig freuen. Wenn ich heute Geschenke bekomme, ja, meistens freue ich mich auch. Aber irgendwie ist das doch nicht so eine Freude. Irgendwie merke ich, da ist etwas in mir, das es mir schwer macht, Geschenke einfach dankbar und zufrieden anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, wo ihr jemandem ein Geschenk geschenkt habt, wo man sagt, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gehört? Wenn man bekommt ein Geschenk und man sagt sich eigentlich, naja, eigentlich wäre das nicht nötig gewesen. Was wir damit vielleicht ausdrücken wollen, ist vielleicht so, wie soll man das sagen, ja, unsere Überraschung und vielleicht auch unsere verstohlene Freude. Aber manchmal denke ich auch, was ist das eigentlich, was in mir so einen Reflex herauskitzelt, ja, das zu sagen, das wäre nicht nötig gewesen, obwohl ich mich vielleicht auch über das Geschenk freue. Oder was ich auch häufig höre, und selbst auch oft sage, ich habe schon alles. Schon alles da. Wir brauchen keine Geschenke mehr. Ja? Wir können uns alles kaufen. Wir haben bei Amazon da direkt, ne, einmal geklickt, morgen ist es da. Ne? Also es geht ganz einfach. Wir haben schon alles, wir brauchen nichts. Oder vielleicht sogar, das ist manchmal ganz übel, ja, man bekommt ein Geschenk und dann denkt man sich, oh nein, ich habe ihm aber gar kein Geschenk gekauft oder ihr. Oder mein Geschenk ist nicht so wertvoll wie das, was die Person, oder was erwartet die Person jetzt eigentlich, dass ich ihr schenken soll? Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Der Paulus hier, der ist sehr vorbildlich. Er hat ein riesiges Geschenk bekommen und er hat es wirklich nötig, obwohl er natürlich sagt, ja, ne, ich bin auch gewohnt zu hungern und alles ist jetzt nicht so die Welt untergegangen, aber trotzdem freut er sich riesig und er sagt eben nicht, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen oder ich habe doch schon alles oder was erwarten die jetzt wohl als Gegenleistung von mir? Er sagt einfach, danke, vielen Dank und ist dankbar und zufrieden. Und ich habe überlegt, warum fällt es mir so schwer, Geschenke anzunehmen? Ich weiß es nicht, das mag vielschichtig sein. Was ich bei mir gemerkt habe, ist so ein Stolz. Ich sag mal Stolz. Was ich damit meine, ist ein Stolz, der sagt, also eigentlich habe ich mein Leben ja voll im Griff. Ich kann mir alles selber kaufen. Ich bin auf nichts und niemanden angewiesen. Ich kann, wenn ich will, das mir selbst besorgen und erarbeiten oder was auch immer. Und ich bin mir selbst genug, ich brauche nicht das Geschenk von irgendjemandem. Und dahinter steckt also ein Stolz, aber letztlich auch so ein Streben nach Unabhängigkeit, nach Selbstständigkeit. Und das Interessante ist, an und für sich, klar, das ist ein Prozess des Erwachsenwerdens, dass man Verantwortung für sich übernimmt, dass man auch Verantwortung für andere übernimmt, dass man für sich selber irgendwo sorgen kann und nicht einfach nur immer wartet, dass jemand anders kommt und etwas für einen macht. Das ist klar, aber das geht darüber hinaus, dass man letztlich sagt, ich brauche nichts und niemanden, ich bin mir selbst genug. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass so etwas in uns drin Beziehungen schwierig macht. Beziehungen zu anderen Menschen vergiftet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal zu hören bekommen habt, dass ihr jemandem wirklich von Herzen ein Geschenk gegeben habt und der euch gesagt hat, das wär doch nicht nötig gewesen. Wie fühlt man sich da? Man fühlt sich wahrscheinlich wie vor den Kopf gestoßen. Die Person, klar, die meint das wahrscheinlich gar nicht böse und vielleicht hat sie auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber das ist so ein Ausdruck von dem, was tief in uns drin ist. Ja, dieses Streben nach, ich bin mir selbst genug, ich brauche niemanden. Und woher kommt dieses Streben? Das kommt ja oft davon, dass wir enttäuscht sind, dass wir vielleicht verbittert sind, dass wir von jemandem etwas erbeten haben und er hat uns quasi eine Abfuhr erteilt. Oder dass wir auf ein Geschenk oder eine Gabe gehofft haben und es nicht bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, nie wieder werde ich auf jemanden mich verlassen, nie wieder werde ich auf jemanden vertrauen, nie wieder werde ich, dass mir das passiert, dass ich von irgendjemandem abhängig bin und dann im Regen stehen bleibe. Und das ist meiner Meinung nach ein Grundproblem in uns drin, ein Stolz, vielleicht auch ein Verletztsein, das sich dann in so einer Verhärtung, in so einem vielleicht so Schein einer Fassade aufbaut, ich bin mir selbst genug, ich bin vollkommen unabhängig, vollkommen selbstständig und so weiter. Und damit versuchen wir uns zu schützen, aber was wir tun ist, wir verletzen die Menschen um uns herum. Wir lassen sie nicht an uns heran und wir vergiften Beziehungen. Und Paulus, er macht deutlich, dass Dankbarkeit und Zufriedenheit mit dem, was man geschenkt bekommt, was man letztlich von Gott geschenkt bekommt, dass das eine Grundzutat ist für Freude. Nur so kann Freude entstehen, wenn wir wirklich dankbar annehmen können. Nun, vielleicht wird der ein oder andere einwenden, ja, sollen wir dann jetzt faul sein und nur noch auf das nächste Geschenk warten? Es gibt ja auch solche Menschen, das ist sicherlich nicht gesund. Paulus, er macht deutlich, er erwartet kein Geschenk. Er betont das an mehreren Stellen, ja. Er sagt auch, er braucht es. Und er hält es auch für angemessen und er hält es sogar für sehr wichtig und wertvoll für die Philipper, dass sie ihm diese Spende geben. Aber er sagt, Ich erwarte das nicht. Und trotzdem ist er dankbar und zufrieden mit dem Geschenk. Das andere ist auch die Zufriedenheit, die hier zum Ausdruck kommt. Ganz besonders in den Versen 11 bis 13. Das sind sicherlich sehr, sehr, wenn man sie in der Realität bedenkt, harte Worte, aber doch sehr ermutigend. Ja? Wo er deutlich macht, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ob es viel ist oder wenig. Ob ich Hunger habe oder ob ich in Überfluss lebe. Alles, und da betont er das, alles ist für mich in Ordnung, ist mir möglich, solange Gott mir die Kraft dazu gibt. Und da merken wir, diese Zufriedenheit, die Paulus hatte, die kam nicht von den äußeren Umständen, sondern die kam von seiner Beziehung zu Gott. Gott war ihm genug. Und alles, was er hatte, alles, was er konnte, alles, was er brauchte, kam von Gott. Und Gott hat ihm immer zur rechten Zeit, das war seine Erfahrung und seine Erwartung, das gegeben, was er brauchte und so viel er brauchte. Das war die Quelle für Paulus seiner Zufriedenheit und auch seiner Dankbarkeit. Alles als ein Geschenk Gottes, dankbar und zufrieden anzunehmen. Ich habe mich gefragt, was hat Gott dir geschenkt? Ich möchte uns alle auch herausfordern, uns dessen nochmal bewusst zu werden. Was hat Gott uns eigentlich geschenkt? Sind wir dankbar und zufrieden mit dem, was er uns geschenkt hat? Sieht es aus, vielleicht eine Familie, ein Haus, zumindest ein Dach über dem Kopf, eine Ehefrau, ein Ehemann, Wohlstand. Ich denke, wenn wir hier in Deutschland leben, dann leben wir grundsätzlich in einem Wohlstand, auch wenn wir vielleicht nicht die reichsten Menschen in Deutschland sind. Vielleicht Kinder, Gesundheit, viele, viele Dinge. Was hat Gott dir geschenkt? All das sind Dinge, für die wir von Herzen dankbar sein können. Die Frage ist, kannst du das? Kann ich das? Kann ich wirklich dankbar und zufrieden das annehmen, was Gott mir schenkt? Oder versuche ich immer noch alleine alles selbst zu schaffen und von nichts und niemandem abhängig zu werden? Nichts annehmen zu können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das eine sehr, sehr wichtige und sehr harte Lektion, zu lernen, alles dankbar und zufrieden von Gott anzunehmen. Und ich glaube, gerade in Bezug auf das Evangelium ist das auch eine sehr, sehr große Hürde für viele Menschen. Einzugestehen, dass Gott uns in Jesus Christus bereits alles geschenkt hat. Dass er uns echte Freude geben kann und dass nur er uns Hoffnung geben kann, dass nur er uns vergeben kann. Viele, viele Menschen, das merke ich immer wieder, scheitern an diesem Punkt, das Evangelium anzunehmen, wo sie merken, dass sie eingestehen müssen, dass sie selbst nicht in der Lage sind, dieses Problem der Sünde zu lösen. Dass sie selbst nicht in der Lage sind, ein besserer Mensch zu sein. Dass sie selbst nicht in der Lage sind, in Beziehung zu Gott zu treten. Und dass sie es nur annehmen können als ein Geschenk von Gott. Und meine Frage ist, können wir das? Können wir das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, einfach im Vertrauen auf Gott dankbar annehmen? Oder versuchen wir immer noch, aus eigener Anstrengung gute Menschen zu sein? Das ist die erste Zutat. Nimm alles dankbar und zufrieden an, was Gott dir schenkt. Die erste Zutat für Freude. Aber wenn man nur bei dieser ersten Zutat bleibt, dann klingt das ein bisschen egoistisch, denke ich. Ja? Sehr ich-bezogen. Ja? Ich empfange, ich bekomme, ja, ich lasse mich beschenken. Ich glaube, wir haben schon gemerkt, dass da auch sehr viel Gottvertrauen, Demut dazugehört und dass das vielleicht schwieriger ist, als man auf den ersten Blick denkt. Aber tatsächlich wäre das natürlich ungesund, wenn das das Einzige wäre. Wenn wir nur wie kleine Kinder immer nur Geschenke empfangen. Ja? Letzte Weihnachten, glaube ich, da hatten wir auch so eine Situation, wo dann unsere Kinder, wie soll man das sagen, so viele Geschenke bekamen und sie waren sich dessen schon bewusst, ne, dass sie dann, wenn sie wohin kamen, gab es Geschenke. So, und dann kamen sie, ich glaube am 27. oder so, wieder, ich weiß nicht zu wem, ja, zu Besuch und die Frage war, wo sind die Geschenke? Und das ist natürlich für uns Eltern sehr peinlich und unangenehm. Die Kinder reflektieren das vielleicht noch nicht, ja, aber so eine Haltung wollen wir natürlich auch nicht haben. Also brauchen wir eine gesunde Balance, dass wir lernen, alles dankbar und zufrieden von Gott anzunehmen als ein Geschenk und zugleich doch dabei nicht nur immer diejenigen zu sein, die sagen, hier komm, noch mehr Geschenke, wo sind die Geschenke? Und dazu hat Paulus uns eine zweite Zutat hier in dem Text mitgegeben. Und ich halte sie für genauso wichtig. Vielleicht ist das sogar die leichtere Sache, als Geschenke anzunehmen. Ist nämlich großzügig und von Herzen zu teilen, weil wir wissen, dass Gott es vermehren wird. Paulus hat nicht nur gelernt, dankbar zu sein, sondern er betont auch, dass großzügiges Geben eine ganz, ganz wichtige Sache für echte Freude ist. Und er lobt deshalb die Philipper. Er lobt sie für ihre Opferbereitschaft, er lobt sie für ihre Freude, für ihre Leidenschaft, für ihre Bereitwilligkeit und für ihre Hingabe. Ja, sie haben wirklich großzügig gegeben, weil sie verstanden haben, dass sie selbst alles von Gott empfangen haben. Sie haben gegeben, selbst da, wo es ihnen selbst wehgetan hat, wo sie selbst vielleicht aus dem Wenigen, was sie hatten, noch etwas gegeben haben. Und die Philipper, sie haben ein sehr wichtiges Prinzip der guten Verwaltung, könnte man sagen, oder Haushaltung, ja, vielleicht spricht da die schwäbische Hausfrau hier auch noch raus, ja, also der guten Verwaltung ein ganz wichtiges Prinzip verstanden, nämlich alles, was wir haben, ist eine Gabe von Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar ist eine Gabe von Gott nicht, damit wir es für unsere eigenen Wünsche verbrauchen, sondern damit es Gott ehrt und sein Reich gebaut wird. Ich weiß nicht, ob ihr diese Anekdote kennt. Ich finde die eigentlich immer wieder lustig, ja. Ein Priester in einer Kirche, ich weiß nicht, ob das evangelisch oder katholisch war, da tut ja auch nichts zur Sache. Ein Priester in einer Kirche hat halt eben dann den Klingelbeutel rumgegeben und jeder hat dann etwas reingetan und nach dem Gottesdienst kam dann der Klingelbeutel zu ihm und als die Leute dann alle gegangen sind, betet er folgendes Gebet: Herr, hier ist dein Geld. Ich werfe es hoch. Und was du fängst, kannst du behalten. Ich glaube, das ist nicht ganz das, wie wir großzügiges Teilen oder gute Haushalterschaft mit dem uns anvertrauten Gut verstehen. Aber die Frage ist natürlich dann, ja, wie viel sollen wir denn geben? Ne? Und es gibt da immer wieder auch Fragen. Im Alten Testament wird hin und wieder etwas vom Zehnten gesagt, dass man eben den zehnten Teil von allen Gaben, die man von Gott bekommt, eben in den Tempel gebracht hat. Wenn man das genauer untersucht, dann merkt man, dass das doch ein bisschen komplexer war. Im Neuen Testament haben wir da keine Prozentangaben mehr in dieser Form. Und überhaupt, also ich denke, der Zehnte ist vielleicht eine gute Richtschnur, womit man anfangen könnte, aber wenn man sich nur an dieser Prozentangabe festbeißt, dann wird das schwierig. Ja, dann ist auch die Frage zum Beispiel, ja, wovon geben wir jetzt, vom Netto oder vom Brutto, den Zehnten? Ne? Ihr könnt gerne in der Bibel lesen, ich weiß nicht, ob ihr eine Antwort darauf finden werdet. Andere Leute, die sagen dann, ja, Zehnter ist für den einen der Zehnte schon sehr viel und für den anderen ist der Zehnte vielleicht zu wenig. Da sagt, also Zehnte für Gott, müssen wir vielleicht mehr, 50% vielleicht. bis dahin, dass manche Leute dann sagen, oh, 90% und nur 10 behalte ich für mich. Also ich könnte mir das nicht leisten, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die sich das leisten können. Wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir darüber sprechen, wie wir geben oder wie viel wir auch geben, dass das Neue Testament keine Prozentangaben hat, sondern Prinzipien. Und ich habe einfach mal ein paar Dinge mir notiert, die ich für hilfreiche Prinzipien halte, ohne das jetzt im Einzelnen an alles mit Bibelstellen zu überlegen. Das könnt ihr dann gerne im Selbststudium nochmal machen. Das erste, wichtigste Prinzip, das hatte ich schon erwähnt, alles, was wir haben, ist ein Geschenk, eine Gabe von Gott, die wir nur verwalten. Wir sind nicht die Besitzer, sondern die Verwalter. Gott ist es, der uns diese Gaben gibt. Das ist die tiefste Überzeugung der neutestamentlichen Christen gewesen. Und ich denke, es sollte auch ein ganz wichtiges Prinzip sein in unserem Leben. Und dann ändert sich ja auch die Frage total. Es geht dann nicht darum, wie viel muss ich geben, sondern wie viel muss ich behalten. Okay? Wie viel muss ich behalten in Verantwortung vor Gott und den Menschen, die Gott mir in Verantwortung gestellt hat, damit ich eben den Lebensunterhalt bestreiten kann und meinen Pflichten als Ehemann oder meinen Pflichten als Ehefrau, meinen Pflichten als Vater, als Großvater vielleicht, Mutter, was auch immer, als Bürger in diesem Land, wir müssen ja auch Steuern zahlen zum Beispiel, wie viel muss ich behalten, eben um meinen Lebensunterhalt und die Verantwortung, die Gott mir gegeben hat, zu bestreiten. Und das ist verschieden. Ich weiß nicht, ob man das an einer Prozentzahl festsetzen kann. Das ist etwas, das jeder Einzelne vor Gott und vielleicht im Gespräch mit seinem Ehepartner planen sollte. Und vielleicht ist es auch jetzt zum Ende des Jahres, ich weiß, dass viele das tun, dass sie am Ende des Jahres nochmal auswerten, das vergangene Jahr und für das neue Jahr dann planen und überlegen, wie viel werden wir hier und da investieren müssen und wie viel wollen wir vielleicht für dieses oder jenes dann spenden. Das andere ist, als Christen geben wir immer einen Teil von unserem Geld. Egal wie viel das ist, aber als Christen, denke ich, ist es ein wichtiges Prinzip, dass wir überhaupt etwas geben. Denn Gott gibt uns immer mehr als nur das, was wir für unser eigenes Leben brauchen. Und sei es nur ein Cent im Jahr, Gott gibt uns immer mehr. Er schenkt uns immer Talente, damit wir sie für andere fruchtbar werden lassen. Es geht immer nicht nur um uns. Okay? Also wenn jemand noch nie etwas gibt als Christ, dann würde ich sagen, okay, ich glaube, der muss nochmal genauer nachlesen. Wir als Christen haben immer etwas, das wir geben. Das mag viel oder wenig sein in der Summe. Das mag ein hoher Prozentzahl sein, das mag ein kleiner Prozentzahl sein. Aber Gott ergibt uns immer genug, um es auch mit anderen Menschen zu teilen. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Ja, wie viel dann? Und ein wichtiges Prinzip hier ist, so viel, wie viel wir freudig und gerne geben wollen. Das ist ganz wichtig. Gott, er will nicht unsere Almosen haben. Er will nicht, dass wir gezwungenermaßen ihm irgendetwas abgeben. So ein Geld braucht Gott nicht. Gott will, dass wir mit Freude und gerne, aus Überzeugung etwas weitergeben. Also, egal wie viel ihr gebt, jeder Cent, den ihr mürrisch gebt, der ist zu viel gegeben. Gebt ihm besser nicht. Das wird euch nicht gut tun und sicherlich auch nicht dem Reich Gottes. Aber auf der anderen Seite betont Paulus immer wieder auch das Prinzip, wie wir säen, werden wir ernten. Also vielleicht nicht heute, man erntet ja auch nicht immer am gleichen Tag, wie man sät, na, aber nach einer Zeit, dann trägt das, was wir gesät haben, was wir gegeben haben, Früchte. Und entsprechend, wie wir halt eben gegeben haben, entsprechend werden wir auch dann die Früchte irgendwann ernten. Und das soll uns ermutigen. Ja, das war auch eine Ermutigung für die Philipper damals, mehr zu geben, weil sie wussten, dass sie dadurch mehr Frucht sehen werden für Gottes Reich. Und ich denke, ein ganz wichtiges Bild soll uns hier helfen, das besser zu verstehen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Brunnen und einer Zisterne? Ein Brunnen ist ja gegraben und da unten ist Grundwasser, das sammelt sich und man holt das immer raus. kann man einen Brunnen leer schöpfen? Ja, also ich meine, wenn man so will, ja, im schlimmsten Fall könnte man vielleicht, ja, wenn nicht genug Regen nachkommt und so weiter, irgendwann ist das ganze Grundwasser verbraucht, aber normalerweise nicht. Ja, normalerweise hat man einen Brunnen über viele, viele Generationen und man kann immer wieder frisches Wasser schöpfen. Und wenn man schöpft, dann kommt halt Neues nach. Bei einer Zisterne ist das ganz anders. Eine Zisterne ist unten zu. Ja, das ist einfach ein großes Loch und da ist nur so viel Wasser drin, wie viel man oben reinkippt. Und wenn man sie leer schöpft, dann ist sie leer. Und ich denke, dass Gott uns einlädt, ein Leben zu führen, das einem Brunnen gleicht. Und er stellt uns alles zur Verfügung. Er möchte nicht, dass wir Zisternen sind, die nur das geben, was wir selber erarbeiten und können und leisten können, sondern Gott will, dass wir verstehen, alles, was er uns gibt, das geben wir weiter. Und dass wir mit dieser Einstellung geben, dass wir sagen, das ist nicht unser Geld, das ist nicht mein Geld, sondern das ist das, was Gott mir gegeben hat. Das teile ich mit anderen. Wie viel oder wie wenig das auch immer sein mag, diese Überzeugung zu haben, Gott hat es mir gegeben und ich will es für seine Zwecke gebrauchen, in der Gewissheit, dass Gott, und das betont Paulus hier, uns umso reicher auch segnen wird. In Vers 19, da betont er das deutlich, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Ja? Wenn wir an Gott angebunden sind und im Vertrauen auf Gott geben, dann dürfen wir wie Brunnen sein. Ja? Wir schöpfen ein Eimer und dann zwei, wie viel es braucht, und wir wissen, Gott wird uns wieder das nachfüllen. Wir müssen keine Angst zu haben, dass wir irgendwann auf dem Trockenen sitzen. Aber hier muss man auch achtsam sein. Da gab es schlaue Menschen, die das ein bisschen missverstanden haben. Man nennt das vielleicht das Wohlstandsevangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Oft sind Leute, die so ein Wohlstandsevangelium verkündigen, reiche Prediger, die mit ihrem Privatjet durch die Welt tingeln und Spenden sammeln. Für ihre nächste, ich weiß es nicht, ja, ihren nächsten Privatjet oder Villa oder was auch immer sie dann halt für nötig halten für das Reich Gottes. Manchmal ist das ein bisschen versteckt, aber die Argumentation dieser Leute ist oft so: Gib 1 Euro für Gott und du bekommst 10 zurück. Oder je nachdem, wie gut die sind. Ja, manchmal sagen die halt, gib 5 Euro, dann kriegst du 10. Ne? Also, und der Gedanke dahinter ist quasi, eigentlich benutzen sie dieses Bild vom Brunnen, aber sie verwenden es in einer selbstsüchtigen Art und Weise. Ja, sie sagen, ich versuche quasi, das Beste aus Gott rauszuholen. Ja, wenn Gott eben so eine unendliche Quelle ist, dann werde ich schöpfen, schöpfen, schöpfen und das verkaufen, damit ich noch mehr habe. Und so funktioniert das Evangelium nicht. Es ist ganz interessant, dass hier in Vers 19 deutlich wird, dass dieser Reichtum sich erst einmal gar nicht in Geld messen lässt, sondern dass dieser Reichtum vor allen Dingen in Jesus Christus besteht und dass es aus einer Beziehung knüpft und dass es auch eine Perspektive hat, die weit über das irdische Wohlbefinden hinausgeht in die Ewigkeit. Also glaubt bitte nicht solchen Argumentationen und tut das nicht, dass ihr sagt, ich gebe etwas, damit ich mehr zurückbekomme. So funktioniert das nicht im Reich Gottes, sondern wir teilen das, was wir von Gott bekommen haben, weil wir wissen, dass er es vermehrt. Und der entscheidende Unterschied ist, dass wir es nicht für uns machen, sondern dass es uns um Gott und sein Reich geht. Und Paulus, er endet ja auch in Vers 20 in ein Lob Gottes. So soll nun Gott, unser Vater, für immer und ewig geehrt werden. Durch unser großzügig Geben und durch das, was Gott daraus macht, werden nicht wir geehrt oder wir reich oder wir irgendwie beschenkt. Das sicherlich wird auch da für uns genug übrig bleiben, aber Gott zu ehren mit unserer Großzügigkeit, das ist das Ziel. Und Jesus, er hat auch in diese gleiche Kerbe gehauen, als er erzählte, ich weiß nicht, wie ihr euch an die Geschichte erinnert, wo eine arme Witwe in den Tempel geht und da sind die ganzen reichen Leute, die vorbeikommen und riesige Säcke voll Geld in den Opferkasten reinschmeißen. Und dann kommt diese Witwe und wirft einen Pfennig rein. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle zusammen. Und die Jünger sagen, wie? Da waren Säcke! Und Jesus sagt, sie haben das gegeben, was sie übrig hatten. Ich sage es mit meinen Worten. Aber diese Witwe, sie hat das gegeben, was sie hatte. Im Vertrauen darauf, dass Gott sie segnen wird. Und das ist, was Gott ehrt. Teile großzügig und von Herzen, weil Gott es vermehren wird. Echte Freude entsteht, wenn wir mit anderen teilen, was wir von Gott empfangen haben. Dieses Jahr geht bald zu Ende. Es wird ein neues beginnen, so Gott will. Wo merkst du, dass dir noch Freude fehlt? Vielleicht steckst du fest in dem Streben, dein Leben im Griff zu haben, alles noch irgendwie selbst hinzubekommen, vielleicht gerade zum Jahresabschluss nochmal was wegzuarbeiten, nochmal was hinzukriegen, zurechtzubiegen, vielleicht noch allen anderen zu beweisen, dass du es doch kannst. Jesus, er lädt dich heute ein, sein Geschenk zu empfangen. Bedingungslos, ohne Hintergedanken, ohne dass du etwas dafür tun musst, wie ein Kind, dürfen wir uns bei Gott einfach beschenken lassen, einfach in seine Arme fallen lassen, seine Arme, die weit geöffnet sind, und sich einfach von Gott beschenken lassen. Die Adventszeit steht vor der Tür und wir dürfen wissen, in Jesus hat Gott uns reich beschenkt. In Jesus haben wir nicht nur die Vergebung unserer Schuld, sondern wir haben ein neues, ewiges Leben voller Liebe, voller Zuversicht, voller Hoffnung. Mit wem willst du in dieser Woche teilen, was du in Jesus Christus empfangen hast? Und wem solltest du vielleicht endlich einmal Dankeschön sagen? Amen.
Dankeschön, Robert, für die Predigt. Und ja, ich denke mal, Geschenke empfangen, Geschenke haben, ist immer gut, macht einen froh. Und Paulus, seine Aussage in Philippa, oder was Paulus hier deutlich macht: Ich habe die Freude im Herrn. Zu den Philippern.